Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey.
Einer ganz und gar natürlichen Intelligenz. Schönen guten Morgen. Aber was ist das natürlich, was künstlich, was Intelligenz? Mit Spielarten des Denkens befassen wir uns in der heutigen Sachbuchlesart. Was verbindet Labormäuse, Chicago und die Französische Revolution miteinander? Ihr Modellcharakter, wie die Soziologin Monika Krause erklärt. Schafft Rechtshumor in der Juristerei nur unterhaltsame Abwechslung oder verspricht er einen Erkenntnisgewinn? Und ist künstliche Intelligenz eine degenerierte Vernunft, wie es der Philosoph Jörg Phil Friedrich im Titel eines Essays anklingen lässt? Das klären wir gleich nach der Musik. Ältere Semester wie ich haben Tippen noch auf der Schreibmaschine gelernt und können sich erinnern, welchen Umbruch die Textverarbeitung auf dem Computer bedeutet hat. Nicht nur für die Schönheit des Schriftbilds, sondern auch für den Prozess des Schreibens. Das war ein Kulturbruch vor etwa 40 Jahren. Jetzt ist der nächste Kulturbruch da, die Schreib- und Denkprothese künstliche Intelligenz. Der Philosoph, Naturwissenschaftler und Softwareunternehmer Jörg Phil Friedrich hat dazu einen Essay geschrieben. Degenerierte Vernunft heißt er und Jörg Phil Friedrich sitzt im Studio in Münster. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das ein Umbruch wie vor 40 Jahren oder noch ein viel größerer Einschnitt?
Es ist sicherlich wieder mal ein Einschnitt. Wie groß ein Einschnitt ist und ob er dann zum Umbruch wird, das muss sich ja erst im Rückblick zeigen. Ich glaube, wir haben eigentlich, wenn Sie die Textverarbeitung ansprechen, ja ganz viele Schritte schon in die Richtung Nutzung der KI gemacht. Wenn Sie daran denken, dass Sie heute eine vernünftige Hilfe bei der Kommasetzung und bei der Rechtschreibung sowieso haben und bei vielen grammatischen Dingen, dann ist das ja schon ein Weg in diese Richtung. Insofern müssen wir erstmal abwarten, ob das auch wirklich ein großer Umbruch ist, was wir gerade erleben. Man erlebt das ja mal aktuell sehr stark als Umbruch und nachher stellt sich raus, es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess.
Aber wenn man jetzt nur in diesem Text-KI-System rumspielt, das haben ja schon viele gemacht, dann stößt man, was die Verachtung ziemlich leicht macht, auf wirklich inhaltlich idiotische Texte, aber eben auch auf unglaublich gelungene. Und beide, selbst die idiotischen, sind grammatikalisch und strukturell fehlerfrei. Sie haben sogar oft einen ansprechenden Psychostil. Das ist doch schon ein bisschen beängstigend, oder?
Ach, ich finde das aus dieser Sicht gar nicht beängstigend. Nur spannend ist es natürlich, wenn wir uns fragen, wo kommt das her, dass das so interessant klingt? Und wenn wir uns überlegen, dass das ja einerseits aus der Auswertung wahnsinnig vieler Texte kommt, die im Internet verfügbar sind und aus einem Lernprozess mit Menschen, die das bewerten, was eine KI produziert hat und dann sagt, ja, das war jetzt eine gute Antwort, das war keine gute Antwort. Dann ist natürlich die interessante Aussage hier eigentlich, dass insgesamt das, was wir offensichtlich über die Jahrzehnte ins Internet an Texten gestellt haben, grammatisch und stilistisch offensichtlich ganz passabel gewesen sein muss und vor allem sehr standardisiert gewesen sein muss. Denn sonst würde das ja nicht klappen, dass wir daraus dann im statistischen Mittel solche Texte bekommen.
Nun, statistisches Mittel, ein Fachbegriff aus der Informatik-Ingenieurswissenschaft. Sie sind aber als Philosoph auch der Sache philosophisch auf der Spur. Und da fangen Sie relativ grundlegend an und fragen sich, was ist natürlich und was ist künstlich? Und wie ist das Künstliche in unserem Leben schon längst eingezogen? Sie haben drei Beispiele. Das künstliche Aroma, die Kunstblume, also aus Plastik, und den Kunstschnee. Und schon da differenziert sich das Feld ganz auf.
Ja, völlig richtig. Für mich sind ja diese drei Beispiele gut, um überhaupt zu erkennen, wie etwas als künstlich oder als natürlich in unserem Leben akzeptiert wird und was das dann eigentlich ausmacht. Und was wir eben relativ schnell merken, ist das, was wir heute alles als natürlich akzeptieren, eigentlich Ergebnis eines kulturellen und eines sehr stark technisierten Prozesses ist. Und so ist es eben mit der künstlichen Intelligenz auch. Wir haben, ich hatte das eben schon angedeutet, angefangen schon sehr früh sehr standardisierte, formalisierte Texte zu erzeugen und die für sehr intelligent zu halten. Und jetzt spiegelt uns die künstliche Intelligenz das zurück, um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, indem sie genau solche Texte, die wir schon seit Jahrzehnten als besonders intelligent ansehen, produziert und wir sagen, wow, das ist ja genau das, was wir erwarten würden, was ein besonders intelligenter Mensch schreiben würde, wie er sich ausdrücken würde, wie er etwas formulieren würde.
Das ist aber unsere Perspektive darauf. Weiß die Maschine, dass sie intelligent ist?
Nein, die Maschine weiß nicht, dass sie intelligent ist. Die Maschine ist ja eine reine Textverarbeitungsanlage. Nicht im Sinne der Textverarbeitungssysteme, die wir nutzen, um unsere Texte zu schreiben, sondern dass sie tatsächlich Texte nimmt, durch verschiedenste Schichten, algorithmische Schichten hindurch prozessiert und einen Output erzeugt. Und dieser Maschine bedeutet das, was sie da verarbeitet, überhaupt nichts. Also es ist keine Instanz, die unterscheiden würde, oh, das ist ja jetzt hier eine spannende Geschichte oder oh, das ist ja ein Stück Wetterbericht oder das ist ja ein Stück Sportreportage. Diese Bedeutungsebenen, die hat die Maschine ja gar nicht.
Um etwas zu bewerten als Menschen, nicht als Maschine, kann man das ja nicht tun, ohne wenigstens ein Quäntchen seiner eigenen Persönlichkeit, sprich auch seiner Emotionen zu haben. Bräuchte eine intelligente Maschine Emotionen?
Eine denkende Maschine bräuchte Emotionen, das glaube ich schon. Wobei wir uns natürlich keinen Begriff davon machen können, welcher Art diese Emotionen wären. Vielleicht sind unsere menschlichen Emotionen wirklich unglaublich spezifisch menschlich und eine andere Intelligenz würde ganz andere Emotionen zeigen. Aber ich glaube, wie Sie schon sagen, wir bewerten das, was uns beschäftigt. Das gehört zur Vernunft mit dazu. Und diese Bewertungen, die lösen etwas in uns aus, was dann letztendlich Ziele hervorbringt, Wünsche hervorbringt, Intentionen sozusagen hervorbringt. Und da finden die Emotionen statt, in dieser Bewertung und Ziel- oder Wunschhervorbringung. Und deshalb braucht eine solche Vernunft Emotionen. Wie die dann tatsächlich aussieht in einer anderen Intelligenz, denn die künstliche Intelligenz wird niemals eine menschliche Intelligenz sein. Sie wird irgendwie ganz anders sein, so wie vielleicht eine Alien-Intelligenz. Das können wir nicht wissen.
Jetzt haben Sie schon mehrfach das andere Wort gebraucht, das Sie auch thematisieren im Gegenüberstellung zur Intelligenz, nämlich das der Vernunft. Und man fragt sich, warum sprechen wir nicht von KV, von künstlicher Vernunft? Wo ist denn da der Unterschied?
Ich glaube, dass die Frage, warum wir nicht davon sprechen, reiner Zufall gewesen ist, weil die ersten Schreiber, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, ja schon in den 1950er Jahren den Begriff Intelligenz verwendet haben und da gar nicht so fein unterschieden haben. Ich glaube, der Unterschied zwischen Intelligenz und Vernunft, der ist kontinuierlich, den kann man nicht so genau fassen, aber man kann darüber nachdenken, wann sagt man, etwas ist vernünftig und etwas ist intelligent. Bei der Vernunft ist immer schon eine Bewertung, wie wir das eben schon gesagt haben, so eine emotionale Note mit drin. Wir halten etwas für vernünftig, wenn es irgendwie auch einer Bewertung standhält. Das muss nicht unbedingt eine moralische Bewertung sein, aber so einer, ja, will ich das eigentlich? Passt das zu meinen Vorstellungen, wie ich leben sollte, wie ich handeln sollte? Und bei der Intelligenz ist das nicht notwendig. Die Intelligenz, die findet eine interessante Lösung, die findet vielleicht sogar eine überraschende Lösung. Aber das ist völlig wertungsfrei. Viele Sachen halten wir für intelligent, zum Beispiel Schachspielen, von dem man nicht gerade sagen würde, dass es unbedingt vernünftig ist, Schach zu spielen.
Sind denn diese Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, die, wenn man sie jetzt liest, eben schon doch einen platt machen können und sagen, oh Gott, warum schreibe ich eigentlich noch einen Artikel oder eine Glosse? Sind das eine Kränkung für den menschlichen Geist oder ist die KI an sich so eine prometheische Kränkung?
Ja, das ist wie mit jeder dieser Kränkungen. Sie erscheint zunächst als Kränkung, aber eigentlich sollte uns diese Vermutung, dass wir jetzt gekränkt sind oder dieses Gefühl, dass wir jetzt gekränkt sind, sollte uns ja zum Nachdenken bringen und uns sagen, sag mal, was ist eigentlich los? Warum fühle ich mich davon gekränkt? Und dann merke ich plötzlich, das ist überhaupt nicht schlimm, dass die Maschine hier etwas in Anführungsstrichen besser kann, so wie natürlich auch ein Auto schneller fährt, als ein Mensch läuft. Das kränkt uns ja auch nicht im Grunde. Wir finden immer noch toll, wie schnell manche Sportler rennen können. Auch wenn wir sagen, ja klar, mit dem Auto kann man schneller fahren. Das ist keine Kränkung. Und vieles von dem, was wir als Kränkung empfinden, kann auch einfach ein Anlass sein, uns nochmal zu sagen, sag mal, warum fand ich das eigentlich so toll vorher, das, was jetzt die Maschine kann?
Sie sind ja nicht alarmistisch, sondern eher kochen das ein bisschen runter und sagen, wir können anhand dieser neuen Effizienzhilfsmittel auch erkennen, wer wir selbst sind und was uns ausmacht. Und dann gibt es so eine Schlussphase in dem Essay und da steht dann Besinnung, Nachsinnen, Sinnieren, Einkehr, Reflexion, Resonieren. Das macht den Menschen aus. Und jetzt stelle ich mir dann gerade einen nicht mehr rechnenden, sondern einen resonierenden Computer vor. Das wird es wahrscheinlich nie geben. Was heißt denn Resonieren da?
Also Resonieren ist ja, dass ich mich nach innen wende und sage, was mache ich hier eigentlich? Wenn ich zum Beispiel irgendetwas, wie wir eben gerade gesagt haben, als Kränkung empfinde, dass ich mich dann frage, was passiert da eigentlich bei mir? Warum empfinde ich das als Kränkung? Wie erlebe ich diese Kränkung? Und dass ich das selbst zum Gegenstand meines Nachdenkens mache. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen ständig ausmacht, dass alles, was wir erleben, für uns Bedeutung hat und dass wir uns wiederum fragen können, warum hat das für mich eine Bedeutung? Warum macht mich das glücklich oder warum berührt mich das und so weiter? Sie sagen das, dass die KI wohl nie kennen wird. Also die Systeme, die wir heute als KI bezeichnen und auch die, die sich daraus entwickeln, da bin ich auch sehr sicher, die fangen nicht an zu resonieren. Und das ist ein völliger Irrtum zu glauben, dass sie plötzlich das, was wir ihnen da vorgeben, zu prozessieren, dass sie das plötzlich zum Gegenstand des Resonierens machen. Aber es wird sicherlich irgendwann einmal komplexe technische Systeme geben, das kann ich mir zumindest vorstellen, die auch eine tatsächliche Vernunft entwickeln, die auch anfangen zu resonieren. Ob das dann mit unserem Resonieren Ähnlichkeit hat, das ist natürlich spekulativ.
Der Scherz liegt jetzt nahe, dass ich aufkläre, hier sprachen zwei Avatare miteinander. Aber nein, das war der echte Jörg Phil Friedrich. Ja. Vielen Dank, Herr Friedrich. Wir sprachen über sein Buch Degenerierte Vernunft, Künstliche Intelligenz und die Natur des Denkens. Claudius Verlag, 126 Seiten, 20 Euro.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart hören Sie. Und darin begrüße ich jetzt Monika Krause von der London School of Economics. Sie ist dort Professorin für Soziologie und beschäftigt sich unter anderem mit Wissenschaftstheorie und der Frage, warum das, was wir erforschen, immer wieder ähnliche Muster erkennen lässt. Guten Morgen nach London, Frau Krause.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Habe ich das jetzt zutreffend oder halbwegs zutreffend wiedergegeben? Sie wollen ergründen, warum wir durch Wissenschaft genau das wissen, was wir aktuell wissen und vielleicht auch, warum wir manches nicht wissen können, weil wir aus bestimmten Gründen immer wieder ähnliche Denk- und Forschungspfade einschlagen?
Ja, mir geht es um die Muster und auch Wiederholungen, die man erkennen kann, wenn man sich die wissenschaftliche Produktion und speziell auch die sozial- und geisteswissenschaftliche Produktion als Ganze anschaut. Und was einem da zum Beispiel auffällt, ist, dass bestimmte Forschungsobjekte wiederholt benutzt werden, um Fragestellungen zu betrachten und andere zum Beispiel nicht vorkommen.
Sie sind ja auch Soziologin und Sozialwissenschaftlerin, aber da greifen Sie erstmal auf die Biologie aus, weil daher kennen wir das am ehesten. Wenn ich jetzt mal lateinisch reden würde, Drosophila melanogaster, Danio rerio, Gallus gallus, das sind alles die lateinischen Namen von Organismen, die wir gut kennen, zum Beispiel Drosophila oder das Huhn. Warum stehen die so im Fokus? Was sind diese Organismen?
Ja genau, in den Lebenswissenschaften gibt es diese Tradition, dass ganz explizit gesagt wird, wir suchen uns bestimmte Organismen aus und benutzen die, um dann unsere verschiedenen Befunde, die wir an verschiedenen Orten an diesem selben Tier machen, zusammenbringen zu können. Sie haben die Fruchtfliege genannt, wenn ich es auf Deutsch sagen darf. Die Maus spielt in der Krebsforschung eine wichtige Rolle, das Frettchen in der Virusforschung und so weiter. Und in diesen Lebenswissenschaften sind das ganz explizite Konventionen, dass man sich eben konzentrieren soll, um dann kollektiv bestimmte Vorteile davon zu haben, dass wir alle Daten zum selben Tier sammeln. In anderen Disziplinen sind diese Konventionen weniger formalisiert, weniger explizit, aber auch dort konzentrieren sich die Forscher auf bestimmte Objekte, also auf bestimmte Städte zum Beispiel. Historisch war da Berlin und Paris wichtig, dann aber auch vor allem Chicago. Wenn wir uns um Revolutionen kümmern, geht es zentral um die Französische Revolution, auch um bestimmte lateinamerikanische Revolutionen, die in den 70er Jahren wichtig waren, aber nicht um alle Fälle und nicht um alle Fälle gleichmäßig.
Das heißt, diese Modellorganismen, also wenn wir biologisch sind, oder was Sie das nennen, privilegierte materielle Forschungsobjekte, wie eine Stadt, Chicago, über die wissen wir sehr viel und übertragen und wenden dann an, was wir da erfahren haben, in Analogieschlüssen oder wie auch immer auf andere Wissenserkenntnisinteressen?
Ja, diese privilegierten Fälle prägen das Konzept. Und ich glaube, wir tragen Annahmen, die von bestimmten Fällen kommen, mit, wenn wir einfach auch nur Wörter benutzen wie Stadt. Da denken wir an große, wachsende Städte. Und wir wissen recht wenig zum Beispiel über mittelgroße afrikanische Städte, obwohl die meisten Stadtbewohner in Afrika in solchen mittelgroßen Städten leben.
Sie entwickeln dann Denkstrukturen. Sie sagen, es gibt eine Abdeckungslogik in der Wissenschaft, eine Anwendungslogik und eine Logik der Repräsentativität. Können Sie das mal erklären, was Sie damit meinen?
Ja, die zugrunde liegende Frage ist, wie suchen Forschende ihre Forschungsobjekte aus? Wenn wir das auf Forschungsgebiete beziehen und auf Gruppen von Forschern, hat das eben auch soziale Gründe, die man mit sozialen Faktoren erklären kann. Und das folgt in bestimmten Feldern bestimmten Logiken. Und in bestimmten Feldern gibt es eben diese Logik der Modellsysteme oder der Modellfälle, wo Fälle wichtig sind und erforscht werden sollen, weil sie vorher schon oft erforscht worden sind. Das finden wir in den Lebenswissenschaften. Auch in der Literaturwissenschaft gibt es ja die literarischen Kanons, die bestimmte Objekte als besonders beachtenswert herausstellen. Und in der Soziologie. Also wir konzentrieren uns auf bestimmte Objekte, weil wir uns auch in der Vergangenheit schon auf diese Objekte konzentriert haben. Und im Unterschied dazu steht die Abdeckungslogik. Die finden wir vor allem in Disziplinen, die eine Art Feldbegriff haben. Zum Beispiel in der Feldbiologie und in der Sozialanthropologie, wo man Fälle als erforschenswert herausstellt, weil sie vorher noch nicht erforscht wurden oder weil sie vernachlässigt wurden.
Also man will das ganze Feld letztlich abdecken. Daher kommt dieser Begriff.
Genau.
Nun haben Sie vorhin soziale Faktoren ins Spiel gebracht, die auch Wissenschaftler implizit und oft unreflektiert verwenden. Und steht da so ein Satz bei Ihnen wie: Historiker verraten im informellen Gespräch, dass sich manche Archive an schöneren Orten als an anderen nicht so schönen Orten befinden.
Ja, es ist doch spannend, wie Wissenschaft auch von wissenschaftsexternen Faktoren geprägt wird. Und nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Wissen, was daraus resultiert. Und es spielen eben nicht nur so große Faktoren eine Rolle wie ideologische Orientierungen, obwohl die auch vielleicht eine Rolle spielen, sondern es gibt auch kleine Verbindungen zwischen den nicht wissenschaftlichen sozialen Realitäten, den Menschen, die sich in der Wissenschaft engagieren, und dem Wissen, das produziert wird. Da spielen ganz praktische Fragen eine Rolle und da spielen auch verschiedene Interessengruppen eine Rolle. In der Geschichtswissenschaft gibt es ja viele Verbindungen auch mit Amateuren, die sich eben für die Geschichte ihrer Profession oder die Geschichte ihres speziellen Ortes oder ihrer Region interessieren und die da auch Impulse geben und das Wissen dann prägen.
Nun schreiben Sie, und das ist ein relativ großer Teil, dass es klar ist, dass Wissen in zahlreichen Disziplinen auch von gesponserten Ansätzen geprägt wird. Also das aus der Sport bekannte Konzept des Sponsorings, es fließt mehr Geld in eine Mannschaft als zum Beispiel eine andere, das würde auch die Wissenschaft prägen. Was meinen Sie mit der Übertragung dieses Sponsoring-Begriffs?
Was mir an dem Sponsorship-Begriff gefällt, ist, dass er eben, glaube ich, diese kleinen Verbindungen zwischen den Faktoren außerhalb der Wissenschaft und den wissenschaftlichen Praktiken in den Fokus bringt. Im Sport bringt Sponsoring Geld in das System und spielt natürlich eine Rolle, aber wir erwarten immer noch, dass die Mannschaften unabhängig davon agieren. Und das scheint mir etwas auszudrücken, was ich so auch für die Wissenschaften beobachten kann. Da gibt es natürlich die großen Faktoren, also es prägen durchaus auch außenpolitische Interessen die Forschungsagenten von Sozialwissenschaftlern und Historikern, aber eben auch die Fürspracheversuche von Minderheiten, von sozialen Gruppen, von Fans, die über ihre Autoren Forschung sehen wollen und so weiter.
Das heißt, Sponsoring ist nicht unbedingt nur Geld, das hinfließt, sondern auch Aufmerksamkeit, Unterstützung und so weiter.
Ich glaube, es ist interessant, sich die Vielzahl der Ressourcen anzuschauen, die Wissen beeinflussen können. Und eine wichtige Ressource ist Zugang. Also wenn Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn zum Beispiel eine große Firma Ethnografen Zugang gewährt, weil sie sich davon auch positive Aufmerksamkeit zum Beispiel als Modellfall der Innovation versprechen, ist das auch eine Form von Sponsoring und prägt das Wissen auf subtile Arten, die man genauer beobachten kann.
Nun haben Sie in Ihrem Buch zum Schluss jedes Kapitels zwei Kategorien, nämlich wovon wir mehr brauchen und wovon wir genug haben in der Wissenschaft. Und es gibt einmal auf einer Seite den Satz, wovon wir mehr brauchen, Studien verbotener Fälle. Was bitte sind denn in der Wissenschaft verbotene Fälle?
Ja, wenn wir uns überlegen, dass eben Zugang zu Daten so ein wichtiger Faktor des Sponsoring ist, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Versuche, diesen Zugang sehr schwierig zu machen. Es gibt zum Beispiel in der Literaturwissenschaft Erben, die es sehr schwer machen, Forschung zu betreiben. Ich glaube, James Joyce und Sylvia Plath sind dafür Beispiele. Und es gibt einen Literaturwissenschaftler, Louis Zukowski, von dem Sie vielleicht deswegen noch nicht gehört haben, weil sein Erbe lautstark ankündigt, dass er alle Leute verklagen wird, die zu diesem Schriftsteller arbeiten und den auch nur zitieren in ihren Forschungsarbeiten. Der scheint also mit einem sehr starken Veto und einem auch drohungsmächtigen Veto belegter Autor zu sein. In der Organisationsforschung ist es sehr schwierig, Zugang zu bekommen zu den großen Medienfirmen, Google, Apple, Amazon, Spotify. In der Soziologie ist es ein klassisches Thema, sich kulturelle Gatekeeper anzuschauen, also die Menschen, die beruflich über die Geschmäcke anderer mitentscheiden können. Historisch haben Ethnografen in Medienorganisationen viel Forschung gemacht und das ist jetzt sehr viel schwieriger geworden.
Also Google sozusagen als verbotene Stadt der Forschung. Vielen Dank, Monika Krause. Wir sprachen über Ihr Buch von Mäusen, Menschen und Revolutionen, Modellfälle in der Sozialforschung. Da es zuerst auf Englisch erschienen ist, wurde es übersetzt von Stefan Gebauer. Erschienen ist es in der Hamburger Edition, 260 Seiten, 35 Euro, ab Montag im Buchhandel. Wir haben uns mit dem Unterschied zwischen Vernunft und Intelligenz befasst in dieser Lesart. Jetzt geht es um Moral, vernünftig oder nicht, und Übermoral. Ernst Romanei hat eine theologische Aufsatzsammlung gelesen, Morphologie der Übermoral. Und da schwingt ja schon ein bisschen mit, dass das Gute, die Moral, auch zu viel des Guten sein kann. Wie viel Moral ist den Menschen zumutbar, Ernst Romanei? Was sagen die Autoren?
Die Autoren meinen, eigentlich viel Moral ist hinzuzumuten, so das richtige Maß gehalten werde. Und Übermoral ist demnach unverträglich. Und wenn man das nochmal ein bisschen populär überschreiben will, wenn ich selbst meiner eigenen Moral folge, die mag auch sehr streng sein, ist das vielleicht unproblematisch. Aber wenn ich sie als Dachlatte nehme, die ich ihnen auf den Haupt schlage, dann wird's grenzwertig.
Ich würde mal meinen, dass Theologen nicht die Dachlattenmetapher benutzen, die Sie jetzt benutzt haben. Ist Übermoral dann vielleicht sowas wie das Moralisieren, das wir alle so kennen?
Sie benutzen das im selben Sinne, Moralisierung oder Übermoral, und haben eigentlich, so wie ich es schon angedeutet habe, als Kriterium die Form bestimmt das Sein, so wie bei der Musik auch der Ton die Musik macht. Und sagen, Übermoral ist wesentlich gekennzeichnet durch Intoleranz, dadurch, dass nicht mehr auf die Aussage selbst geachtet wird, sondern sie zurückgeführt wird auf ein falsches Denken, das, sagen wir mal, bekämpft wird, sodass auch der Mensch selbst, der diese Aussage macht, bekämpft wird, sozial ausgegrenzt wird. Ihm wird abgesprochen, eine Wissensbasis zu haben und dergleichen mehr. Und dahinter steht dann, und das ist dann der letzte Punkt, auch immer eine Machtfrage. Indem ich eine Übermoral durchsetze oder meine Position durchsetze, stelle ich gleich in der Debatte die Machtfrage und setze mich durch. Das heißt, wenn ich es noch hinzufügen darf, da sind auch mal zwei Punkte dahinter. Einmal kann ich mich hinter auch Moral verstecken, weil man gegen das Gute schlecht argumentieren kann. Auf der anderen Seite hat auch derjenige ein Problem, der sich auf der richtigen Seite weiß, der auch bestätigt wird und sagt, das ist doch Unrecht, man muss sich doch empören. Und da sagen die Theologen allerdings, aber du musst auch wissen, was der Furor deines Moralisierens auslöst. Das heißt, das schlägt zurück, wenn es einmal um die Sache geht.
Also das sind Theologen, das ist ein Rieder aus theologischen Aufsätzen. Ist Moral eigentlich für die Theologen, was man meinen würde, etwas Absolutes oder ist das ein konsensueller Prozess wie bei Habermas?
Es ist für sie auch ein Prozess, ja. Es ist ein Maßstab, es ist ein Standard. Und interessanterweise, auch wenn sie es nicht so deutlich sagen, aber geht es aus ihrem Argument hervor, dass Moral eben nicht absolut ist, sondern es ist etwas, ja, wie im Jüdischen auch das Gesetz gesehen wird. Jüdische Theologen sagen eben, das hat nichts mit preußischem Verständnis zu tun, sondern es ist eine Handreichung, an der ich mich ausrichte. Und wir wissen auch aus der Rechtsprechung, dass Rechtsnormen abgewogen werden an einem Einzelfall. Das wertet die Normen nicht ab, aber gibt uns die Möglichkeit, uns anzunähern an die Realität und an uns selbst, was wir selber leisten können. Und ähnlich ist es auch das, wofür die Theologen plädieren, dass man eben abwägt, dass man vielleicht auch lernt. Ich hätte mir eigentlich versprochen, dass Sie auch ein bisschen von dem Lernprozess reden. Man muss mit der Ethik auch lernen. Ethik wird zu anderen Zeiten anders gelesen, weil man auch lernt. Und immer dann, wenn ich verabsolutiere, wenn ich mich selbst überhöhe und das auch noch auf andere übertrage, dann wird es eben kritisch. Und das bemängeln Sie. Und Sie sagen, als Theologen, die Sie lange mit Ihrer Wissenschaft an den Schaltstellen der Macht gesessen haben, wüssten auch als Außenseiter dazu etwas zu erzählen, welche Kultur der Diskurs braucht.
Wir haben viel über Rationalität in dieser Sendung schon geredet. Wie ist denn das Verhältnis bei der Moral zwischen Ratio und Emotion? Ich würde eher sagen, Moral ist ein Gefühl oder ist es auch eine Ratio?
Ja und nein. Die Theologen würden meinen, als Wissenschaftler, sie sind ja 7 Hochschullehrer, dass sie mit der Emotion weniger gut klarkommen. Emotion ist sehr stark. Man kann auch gegen Emotionen schlecht argumentieren, man muss sie zur Kenntnis nehmen, aber ich kann ihre Emotionen eigentlich auch schlecht kommentieren. Darum ist der Diskurs wesentlich auf Rationalität angewiesen. Umgekehrt natürlich würde ich sagen, Rationalität ist auch ein Klebemittel von Argumenten, die eine undurchdringliche Mauer schaffen, sodass man voller Wut gegen die Mauer schlägt. Auch das ist möglich, aber so wie Sie argumentieren, es sind wie gesagt Hochschullehrer, ich sehe Sie ein bisschen, Sie sagen über Ihr Motiv, dieses Buch zu schreiben, nicht so viel aus, aber ich sehe an den Beispielen, die Sie finden sie in der Identitätspolitik, dort wo es um Minderheiten geht, die sich kulturell als Minderheit verstehen, ethnische Minderheiten, sexuelle Minderheiten verstehen, wo es sozusagen um politische Korrektness geht. Sie sehen auch zum Teil Beispiele in der Umweltbewegung und in der Klimabewegung und Sie sehen Beispiele unter den Fraktionen, die Sie um Gesundheitsschutz während der Pandemie gestritten haben. Das sind hochaktuelle Themen und wahrscheinlich sind Sie da als Hochschullehrer auch irgendwie tangiert, so wie einst die Hochschullehrer in der Studentenbewegung, die vor einem Hörsaal standen und sagten, wir verstehen euch nicht mehr, ihr redet in einer Weise, das ist nicht unser Diskurs, da müssten wir umdenken. Ähnlich scheint es mir zu sein, denn Sie hätten als Theologen natürlich auch viele andere Themen innerhalb der Theologie. Denn die Moral und die Hypermoral ist in der religiösen Welt natürlich ein sehr spezielles Thema, unter dem auch viele Leute gelitten haben.
Ist es denn einfach zu lesen, das Buch? Letzte Frage.
Es ist relativ einfach zu lesen, es gibt Schlimmeres. Aber es ist natürlich auch ein theologischer Exkurs, auf den man sich einlassen muss. Ein interessanter Exkurs, zum Beispiel in einem Punkt. Wir bezeichnen ja immer die Pharisäer aus Tradition als die Verlogenen. Und wieder einmal brechen sie eine Lanze für die Pharisäer, die Schriftgelehrten also des Neuen Testamentes, die durchaus eine sehr populäre Gruppe waren, die durchaus in der Lage waren, den Menschen für ihr praktisches Leben sinnvolle Hinweise zu geben. Nur, sie haben eines nicht getan, sie sind sozusagen nicht auf den Zug Jesus gesprungen, weshalb Jesus und seine Jünger nicht sehr fein mit ihnen umgegangen sind. Das heißt aber nicht, wenn man sagt, einer sei Pharisäer, dass man ihn richtig beschimpft. Ein Pharisäer ist nicht einer, der irgendetwas Verlogenes tut, sich nicht an das hält, was er auch selbst verspricht.
Wieder was gelernt. Vielen Dank, Ernst Romanay, für den Einblick in die Morphologie der Übermoral. Herausgegeben von Detlef Hiller und Daniel Strass. Untertitel Zum Moralismus in gesellschaftlichen und theologischen Debatten. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 212 Seiten, 29 Euro. Intelligenz, Vernunft, Moral haben wir schon thematisiert. Eine Spielart der Intelligenz, vielleicht auch von Vernunft, ist der Witz. Dort, wo man ihn eher nicht erwartet, lohnt er nähere Betrachtung. Scherz und Witz in der Jurisprudenz lautet ein Buchtitel des Düsseldorfer Strafrechtsprofessors Till Zimmermann. Ja, sogar ein Handbuch des Rechtshumors soll das sein. Sieglinde Geisel lässt sich nicht unvergnügt belehren.
Juristen wird kein besonderer Humor nachgesagt. Eher ein Hang zur betonten Ernsthaftigkeit. Ganz abgesehen vom Juristendeutsch. Einem Humorhandicap ganz eigener Art.
Humor lebt vom Erwartungswidrigen.
schreibt Till Zimmermann in seiner Einleitung. Im Recht findet sich der Witz also dort, wo er uns überrascht. Als Quellen des juristischen Humors identifiziert der Autor einerseits Absurditäten des Lebens und andererseits die blanke Absicht der Juristen. Im ersten Teil des Buchs geht es demnach um kuriose Klagen, im zweiten um juristische Komiker. Die kuriosen Gerichtsklagen des ersten Teils folgen einander Schlag auf Schlag. Gehören Skatgewinne zum steuerbaren Einkommen und unterliegen damit der Unterhaltspflicht? Und zwar auch dann, wenn die alkoholisierte Ehefrau dabei auf den ebenfalls alkoholisierten Ehemann 3 Revolverschüsse abgefeuert hat? Ein Autofahrer wird geblitzt und schickt der Polizei zum Beweis seiner Unschuld ein Foto. Dort sind die Tempo-30-Schilder mit der Zahl 50 überklebt. Handelt es sich dabei um Urkundenfälschung? Ein Ehepaar kommt zu spät zur Oper und wird an der Tür abgewiesen. Sie klagen auf Schadenersatz für Ticketpreis und Fahrtkosten. Die Oper verweise zu Recht auf eine jahrhundertealte und internationale Gepflogenheit, so das Gericht.
Die dem Vertragsverhältnis zwischen Opernveranstalter und Besucher immanent ist und die auf die Kurzformel gebracht werden kann: Vorhang auf, Türen zu.
Die Komik wird in diesen Fällen vom Leben selbst geliefert. Die Juristen reagieren nur darauf.
Der gerichtliche Einsatz feiner Ironie als Antwort auf unsinnige Klagen bornierter Rechthaber ist prozessuale Notwehr.
Zum Beispiel im Fall eines Mannes, der mit seiner Partnerin nach Menorca reiste und im Hotelzimmer kein Doppelbett vorfand, sondern 2 separate Einzelbetten. Ein friedliches und harmonisches Einschlaf- und Beischlaferlebnis, so der Kläger, sei während der gesamten 14-tägigen Urlaubszeit nicht möglich gewesen, daher verlange er Schadenersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit. Der Richter lehnt die Klage ab und begründet dies nicht ohne Suffisanz.
Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können, und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Es ist also ganz und gar nicht so, dass der Kläger seinen Urlaub ganz ohne das von ihm besonders angestrengte Intimleben hätte verbringen müssen.
Im zweiten Teil des Buchs geht es dagegen um freiwillige und unfreiwillige Komik, welche die Jurisprudenz selbst zu verantworten hat. So etwa die Bezeichnung
Rinderkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Dies war das längste zusammengesetzte Wort der deutschen Sprache, zumindest bis 2013, als das Gesetz außer Kraft gesetzt wurde. Oder die, aufgepasst,
erste Verordnung zur Änderung der 4. Verordnung zur Änderung der Verfütterungsverbotsverordnung vom 5.11.2022.
Hier wurde moniert, dass die Bezeichnung der Verordnung länger sei als ihr Inhalt.
Wenn Landwirte hiernach feststellen wollen, was sie füttern dürfen, sind bei Abschluss ihrer Forschungen vielleicht die Tiere schon verhungert.
Laut einem ungeschriebenen Gesetz dürfen Gerichtsverhandlungen nicht rekonstruiert werden, so lustig sie manchmal auch sind. Man ist also auf die Urteile und ihre Begründungen angewiesen. Kreativität wird hier nicht immer geschätzt, so etwa als ein Richter einen Fall besonders spannend schilderte.
Urteilsgründe haben weder lustig noch satirisch zu sein. Eine einem Kriminalroman nachempfundene Erzählform ist weder mit der Würde des Gerichts vereinbar, noch wird sie der Tragik des abgeurteilten Kapitalverbrechens gerecht.
So das übergeordnete Gericht. Doch gerade Juristen kann man den Humor nicht verbieten, denn es gilt die richterliche Unabhängigkeit.
Der Bundesgerichtshof kann daher 100-mal sagen, die Ausdrucksweise des Richters in den Urteilsgründen hat nicht lustig oder gar ironisch zu sein. Aber wenn der Richter ein Quatschkopf ist, steht der BGH auf verlorenem Posten bzw. komisches im Urteil.
Freut sich Till Zimmermann. Was den Juristen hingegen niemand verbietet, ist interessanterweise das Reimen.
Wenn eine Beleidigung gleich auf der Stelle erwidert wird mit des Mundwerks Schnelle, dann kann es der Richter den beiden gewähren, kann beide Beleidiger für straffrei erklären. So tat's mit Recht das Amtsgericht und so die Strafkammer auch spricht.
Und so genüsslich holpernd geht es weiter in diesem Fall, der die beidseitige Verwendung des A-Worts zum Gegenstand hat. Die gereimte Form steht nicht im Widerspruch zur juristischen Gültigkeit, wie es im Kommentar zu einer Berufung heißt.
Der Persönlichkeitswert der Beteiligten wird durch die Reimform nicht berührt. Bedenken gegen die Beachtlichkeit des angefochtenen Urteils wegen eines Verstoßes gegen die Menschenwürde können daher aus der Reimform nicht hergeleitet werden.
Grober Witz und analytische Argumentation seien nicht per se verfeindet. Auch witzige Urteile können juristisch stichhaltig sein. Das ist in etwa die Schlussfolgerung. Eine These, die darüber hinausginge, hat diese Sammlung juristischer Kuriosa nicht zu bieten. Vergnüglich ist die Lektüre aber allemal.
Na denn, besser vom Richter verlacht als vom Richter verknackt. Sieglinde Geisel las für uns Scherz und Witz in der Jurisprudenz, ein Handbuch des Rechtshumors als Festgabe für das juristische Publikum. Verlag Dunker und Humblot, 174 Seiten, 24,90 €.